SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SWR 1 Arbeitsplatz Podcasts. Ich bin Michael Herr. Wir kennen das vom E-Auto, der Solarzelle oder vom Laptop. Immer mehr anspruchsvolle Technik wird in China entwickelt und gebaut. Und Europa schaut immer öfter in die Röhre. Dass es auch anders geht, das zeigt ein Robotikunternehmen aus Baden-Württemberg. Das will nämlich seine Roboter in Zukunft nicht mehr in China produzieren, sondern in Metzingen am Rande der Schwäbischen Alb. Wie das geht und was die Gründe dafür sind, sprechen wir gleich drüber. Weitere Themen hier im Podcast. Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr laut einer Studie so viel gearbeitet wie nie. Heißt das, dass wir uns jetzt auch mal entspannen können? Klären wir gleich. Und dann geht's noch auf die Baustelle. Da montiert ein ganz junges Unternehmen aus Mainz, nämlich Solarzellen. Und die Gründer wollen jetzt richtig durchstarten wegen des Solarpakets, das die Bundesregierung jetzt schnell beschließen will. Warum das so ist, auch das ist Thema in diesem Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Ein Roboter, der im Haushalt hilft, die Wäsche wegsortiert, vielleicht auch mal 10 Minuten mit den Kindern spielt. Ja, den könnte ich manchmal auch echt gut gebrauchen. Bei der Firma Neuro Robotics aus Metzingen, da haben sie jetzt tatsächlich einen solchen Alltagshelfer entwickelt, wollen den jetzt auch bald auf den Markt bringen. Das Besondere, anders als die anderen Modelle der Firma, soll dieser Alltagshelfer ausschließlich in Metzingen gebaut werden. Hightech-Produktion zurück nach Deutschland holen, ist da quasi die Devise. Was das Firmenmanagement dabei antreibt, unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich in Metzingen schlau gemacht.
Hey Myra.
Hallo.
Greifer schließen.
Eine unscheinbare Halle in einem Gewerbegebiet in Metzingen. In der Entwicklungsabteilung der Firma Neura Robotics bekommt künstliche Intelligenz einen Körper, erklärt Firmengründer David Rieger.
Also es geht darum, mit dem Roboter auf natürlichen Wege zu interagieren. Das Gleiche wird halt auch gebraucht, um Spülmaschine ein- und auszuräumen oder ein Kinderzimmer aufzuräumen.
Und Mitarbeiter Milad Malekzadeh, seit der Firmengründung vor 5 Jahren mit dabei, ergänzt:
Sie können mit dem Roboter sprechen, Kaffee machen, putzen. Sie können auch Physiotherapie machen. Zum Beispiel, Sie können Ball spielen mit deinem Vater oder Schach.
Firmengründer David Rieger ist kein Robotikingenieur. Ursprünglich hat er eine Ausbildung zum Modellbauer gemacht in einem Gießereibetrieb in Oberndorf am Neckar. Seit 12 Jahren befasst er sich mit der Entwicklung von Robotern.
Roboter, die hören, sehen, fühlen können und hauptsächlich erstmal im Nischenmarkt der Industrie zu finden sind, aber irgendwann mal auch in jedem Haushalt.
Schon im nächsten Jahr, so verspricht der 35-Jährige, sollen seine ersten Haushaltsroboter auf dem Markt sein. Bisher produziert Neura Robotics nur Industrieroboter, die bei großen Firmen viel Ansehen genießen. Diese werden bislang allerdings in China zusammengebaut. Auch weil ein chinesischer Investor vor 5 Jahren in das Startup investierte. Aber vor 2 Jahren entschied sich David Rieger, die Roboterproduktion nach Deutschland zu holen, weil es Probleme mit dem Investor und dem chinesischen Staat gab. Deshalb setzt sie jetzt auf deutsche und europäische Investoren. Die hat der junge Unternehmer inzwischen gefunden. Sie stellen dem Zukunftsunternehmen mit seinen aktuell 250 Mitarbeitern viele Millionen zur Verfügung, weil sie für die Haushaltsroboterproduktion in Deutschland einen neuen gigantischen Markt sehen.
Die Zeit hat sich nun mal extrem verändert. Deswegen haben wir die komplette Produktion nach Deutschland verlagert. Wir zeigen auch, dass es Sinn macht. Dass es vor allem Sinn macht in diesen Technologien, die noch keiner hat, die Robotik heute.
In Metzingen wird die Fabrik deshalb gerade enorm vergrößert. Dabei hilft ihm Jens Fabrowski, der früher für Bosch Fabriken in aller Welt gebaut hat und der jetzt bei dem jungen Unternehmen eine neue Herausforderung sucht. Der Ingenieur kennt die Vorteile des Standortes Deutschland.
Dinge, die funktionieren beim ersten Mal, weil entsprechend Mitarbeiter trainiert, Kompetenz vorhanden. Wir haben eine tolle Intelligenz in der Optimierung von Fertigungsabläufen. Wir geben mehr Inhalt in den Arbeitsplatz und bekommen dann trotzdem bessere Qualität und höheren Output.
Als in China. Hightech-Produktion in Deutschland. Robotervisionär David Rieger will damit auch Vorbild sein für andere. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres hat er über 60 neue Mitarbeiter eingestellt und will mittelfristig seine gesamte Produktion nach Deutschland verlagern.
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hieß es. Also ich nehme das nicht ernst, ich habe große Visionen. Wir wollen nun mal weiterhin eine Rolle spielen in der Welt als Deutschland.
Heimatverbundener Firmenchef also, den wir da gerade gehört haben. Ein Roboterspezialist aus Metzingen verlagert seine Produktion nach Deutschland. Das war der Bericht von Wolfgang Brauer. Wie lange wir arbeiten am Tag, in der Woche, im Jahr, Das ist nicht nur ein ganz wichtiger Faktor, der bestimmt, wie unser Alltag so aussieht. Die Arbeitszeit, die wird in diesen Tagen immer mehr zu einem gesellschaftlichen Streitthema. Viele Arbeitgeber suchen nämlich händeringend nach Personal und wollen daher, dass die Menschen mehr arbeiten oder zumindest länger arbeiten dürfen, wenn sie das wollen. Viele Gewerkschaften fordern exakt das Gegenteil. Stichwort 35 Stunden oder 4-Tage-Woche. In dieser Woche hat die Debatte über die Arbeitszeit neues Futter bekommen. Mit dafür verantwortlich war Mathis Beckmannshagen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Er hat nämlich mit ausgerechnet, dass die Menschen in Deutschland 2023 so viel gearbeitet haben wie nie. Allerdings ist die Zeit, die jeder und jede Einzelne im Durchschnitt arbeitet, im vergangenen Jahr gesunken. Herr Beckmannshagen, wie kann das denn sein? Wie passt das zusammen?
Das hängt damit zusammen, dass vor allem die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen ist. Das wirkt sich natürlich positiv auf das Gesamtarbeitsvolumen aus, weil insgesamt mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sind und eben mehr Arbeit leisten. Gleichzeitig sind gerade Frauen häufig in Teilzeit beschäftigt und dadurch, wenn dann der relative Anteil von Frauen steigt, sinkt eben die durchschnittliche Wochenarbeitszeit.
Also das heißt, die Arbeitszeit pro Kopf ist gesunken, aber das konnte ausgeglichen werden, weil in den vergangenen Jahren immer mehr Köpfe dazugekommen sind, eben vor allem Frauen, die zum Beispiel vor 20 Jahren noch gar nicht oder ganz wenig nur gearbeitet haben. Ist das also der Schlüssel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland, also dass noch mehr Frauen arbeiten müssen?
Das ist vielleicht nicht der Schlüssel, der das Problem löst, aber das ist zumindest ein Baustein, der dazu beitragen kann, das Problem ein Stück weit kleiner zu machen. Also gerade bei Frauen sind eben noch Potenziale vorhanden, weil die Teilzeitquote bei Frauen so hoch ist und weil auch, wenn die Erwerbsbeteiligung schon deutlich höher ist als noch vor Jahrzehnten, auch da noch Potenziale da sind.
Dabei arbeiten jetzt im internationalen Vergleich in Deutschland schon relativ viele Menschen. Die Erwerbstätigenquote, die ist bei uns höher als zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Frankreich. Und jetzt gehen ja bald viele erwerbstätige Menschen in Rente. Muss dann nicht doch jeder und jede Einzelne von uns mehr arbeiten als bisher?
Das ist richtig, was Sie sagen. Die Erwerbsbeteiligung ist in Deutschland im internationalen Vergleich schon relativ hoch. Und trotzdem sind diese beiden Komponenten auch, die wir gerade bei der Rechnung, Gesamtarbeitsvolumen steigt, aber die durchschnittliche Arbeitszeit sinkt, die hängen ja miteinander zusammen. Die meisten Menschen leben in Paarhaushalten oder mit Kindern. Wenn da beide Partnerinnen erwerbstätig sind, dann stellt das natürlich auch Herausforderungen dar für die Partnerinnen und Partner. Und dementsprechend ist es schwierig, dann zu sagen, jetzt müssen hier beide noch mehr arbeiten. Man muss eben gucken, wie kann man das hinkriegen, dass es für Haushalte, für Familien möglich ist, dass man Kindererziehung damit in Einklang bekommt, dass beide Partnerinnen und Partner in ihrem gewünschten Maße eben erwerbstätig sein können.
Also Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten aus Ihrer Perspektive als ein ganz wesentlicher Schlüssel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.
Das wäre definitiv ein ganz wesentlicher Schlüssel, weil nach wie vor ist der Bedarf nach Kinderbetreuung größer als das Angebot. Und da muss man dann auch sehen, dass man vielleicht flexible Lösungen schafft. Also sowohl auf Arbeitgeberseite, dass man es eben hinkriegt, dass Feierabend und wann kann ich mein Kind von der Kita abholen, miteinander gut zusammenpasst. Und ne, das sowohl dann auf Seite der Kindertagesstätten, dass man vielleicht nicht schon um 16 Uhr die Kinder abholen muss, sondern später oder andersrum, dass Arbeitgeber eben auch sagen, ah, okay, wenn du dann und dann los musst, dann passt das, dann kannst du von mir aus später den Rest noch nacharbeiten oder eben auf das Volumen reduzieren, sodass das miteinander einhergeht.
Sie empfehlen in Ihrer Studie ja auch noch andere Maßnahmen, um Unterbeschäftigte stärker in Arbeit zu bringen, zum Beispiel eine Reform des Ehegattensplittings, die dann eben dafür sorgen könnte, dass sich Arbeit für beide Eheleute auch stärker lohnt als bisher. Sie schreiben aber selbst, das reicht nicht, um den Fachkräftemangel abzufedern, diese Maßnahmen. Was braucht es denn noch? Was braucht es dazu?
Ja, das kann ein Bestandteil sein, aber das alleine, Sie haben es ja schon angesprochen, wird aufgrund der demografischen Entwicklung vermutlich nicht ausreichen. Andere Schnittstellen oder andere Möglichkeiten, die man da noch finden kann, wären beispielsweise Zuwanderung. Da ist ja auch schon einiges passiert. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Gleichzeitig stellt sich da eben häufig die Frage, inwiefern ist die deutsche Gesellschaft dafür bereit, dass hier noch mehr Migrantinnen und Migranten hinkommen. Aber aus Sicht des Fachkräfte- oder des Arbeitskräftebedarfs wäre das ein wesentlicher Bestandteil.
Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, wir sprechen gerade drüber, welche Maßnahmen ergriffen werden können aus den verschiedenen Bereichen, um den Fachkräftemangel, also quasi ein Abschmelzen des Arbeitszeitvolumens, was in den kommenden Jahren ja noch stärker wird, zu bekämpfen. Wenn man das in Rechnung stellt, dann sind doch auf jeden Fall diese ganzen Forderungen von der Arbeitnehmerseite, von den Gewerkschaften, dass man die Wochenarbeitszeit auf weiter Fläche verringert oder vielleicht eine 4-Tage-Woche einzuführen, dann doch einfach aus der Zeit gefallen, oder?
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Das kommt ein bisschen drauf an. Also gerade wenn es eben dazu führen kann, dass Arbeitszeitreduktion auf der einen Seite dem Partner oder der Partnerin eine größere Erwerbsbeteiligung ermöglicht, dann kann man dadurch natürlich auch wieder was gewinnen. Und auf der anderen Seite haben wir momentan auch einen Krankenstand, der so hoch ist wie noch nie zuvor. Und dann ist eben die Frage, kann zum Beispiel, wenn man Arbeitszeit reduzieren würde, ein bisschen, können dadurch auch auf anderer Seite Produktivitätsgewinne stehen. Dass zum Beispiel ein Teil der verloren gegangenen Arbeit durch geringere Krankenstände ausgeglichen werden kann. Das wird das nicht komplett kompensieren, aber pauschal das ablehnen würde ich auch nicht.
Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Der Blick auf die Arbeitszeit, ist der nicht eigentlich viel zu eng? Also ich in meinem Job kann ja jetzt in einer Stunde meine Arbeitszeit 5, 6, 7 Interviews vorbereiten oder halt auch einfach nur mit Kollegen einen Kaffee trinken und den neuesten Redaktionsklatsch austauschen. Müssen wir nicht eigentlich viel stärker auf die Produktivität schauen, auf das, was der Einzelne, die Einzelne wirklich leistet in der Stunde?
Auch das kann eben einer der Bestandteile sein, wie man der demografischen Entwicklung was entgegensetzen kann. Denn mit Produktivitätsgewinn lässt sich da natürlich auch einiges rausholen, aber da muss man eben genau hingucken. Das ist in manchen Branchen sicherlich möglich, aber auch nicht pauschal zu verallgemeinern. Also von mir aus in der Pflege, wenn es darum geht, einen alten Menschen zu pflegen, dann ist es deutlich schwieriger, da dann produktiver zu sein in dem Sinne.
Wenn Sie jetzt mal einen Blick in Ihre Glaskugel werfen, die ja bestimmt auf Ihrem Schreibtisch steht. Was ist denn Ihre Prognose? Werden wir in 10 Jahren mehr arbeiten als heute oder weniger?
Das ist eine schwierige Prognose. Meine Glaskugel gibt da kein eindeutiges Bild. Und dennoch glaube ich, dass es auf jeden Fall in eine ausgeglichenere Verteilung der Arbeit gehen wird. Also ne, wir haben da schon Angleichungsprozesse zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube, wenn man da noch sich weiter in die Richtung entwickelt, dann kann das am Ende des Tages auch zu einem kleinen Plus führen. Aber mit der demografischen Entwicklung wird es eben sehr schwierig sein.
Also zumindest nicht ausgeschlossen, dass das Pendel doch irgendwann mal wieder in die andere Richtung ausschlägt und wir wieder mehr arbeiten müssen. Mathis Beckmannshagen war das vom DIW in Berlin. Und jetzt geht's hier um nicht weniger als die Zukunft des Sitzens. Die Bahn hat in dieser Woche neue Zweierabteile für ihre ICEs vorgestellt, im Modell in Originalgröße. Waggons also mit besonders viel Privatsphäre. Einen Fan hat das Konzept schon, unseren Erste-Klasse-Kolumnisten Anno Wilhelm nämlich. Und deshalb hat der seinen Brief der Woche an Michael Peterson geschrieben, Vorstand für den Fernverkehr bei der Deutschen Bahn.
Lieber Michael Peterson, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Das ist doch mal eine von den guten Nachrichten, nach denen wir uns gerade so sehr sehnen. Endlich wird es in der Bahn intim. Keine unfreiwillig mitgehörten Börsenfachgespräche am Telefon mehr im Großraum. Und statt erbitterter Zweikämpfe um den schmalen Platz auf der mittleren Armlehne, endlich echte Zweisamkeit, subtile Erotik auf der Schiene. Wird das der Gamechanger im Kampf um eine höhere Geburtenrate werden? Immerhin kündigen Sie uns Fahrgästen Glasscheiben an, die sich von innen auf Milchglaseffekt umstellen lassen. So kann vom Gang aus niemand mehr in das kleine Liebesparadies hineingucken. Fehlen nur noch Kerzen und ein Geiger. Andererseits, wer im Zweierabteil wirklich mehr will als zärtliche Blicke austauschen, Stichwort Fernverkehr, sollte bei 70 cm Abteilbreite eine gute Chiropraktikerin kennen. Natürlich werden auch in Zukunft Fahrgäste einzelreisen. Für sie würde es ein besonderer Nervenkitzel sein, wen ihnen das Leben ins Zweierabteil hineinspült. Speed-Dating im ICE. Speed natürlich nur, wenn die Bahn auch wirklich fährt. Und dann ist alles möglich. Stell dir vor, du erwachst aus einem süßen Traum und blickst in die Augen von Klaus Wieselski. Das kann passieren, er ist ja Vielfahrer. Einige Jahre soll es noch dauern, lieber Michael Peterson, bis die schon jetzt liebevoll sogenannten Knutschabteile kommen. Aber weil Leidenschaft ungeduldig macht, wäre es schön, wenn die Bahn diesmal keine Verspätung hat. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Jetzt machen wir hier wieder Jobberatung. Martin Wehrle ist unser Fachmann auf dem Gebiet. Und in dieser Woche haben wir eine Frage für ihn von Christiane aus Königsbronn auf der Ostalb bekommen. Die steckt in einer Situation, in der Eine ganze Menge Fingerspitzengefühl gefragt ist. Christiane arbeitet in ihrem Unternehmen als Assistentin der Geschäftsleitung. Seit 32 Jahren macht sie das schon. Im vergangenen Jahr hat sie für ihre Aufgabe Verstärkung bekommen von einer 5 Jahre jüngeren Kollegin. Die will allerdings nicht so ganz akzeptieren, dass sie in der Hierarchie der Assistentinnen nur die Nummer 2 ist, hält wichtige Informationen zurück vor Christiane und wird schnell patzig, wenn Christiane sie darauf anspricht. Jetzt hat sie sich sogar beim Vorgesetzten über Christiane beschwert. Drüber reden, so berichtet unsere Hörerin, will die Kollegin über das schwierige Verhältnis aber leider nicht. Zitat aus Christianes Mail: Ich bin etwas ratlos, wie ich mit dir umgehen soll. So macht die Zusammenarbeit doch keinen Sinn. Haben Sie einen Rat für mich? Zitat Ende. Tja, was tun, wenn die Kollegin am eigenen Stuhl sägt? Hier kommt der Tipp von Karrierecoach Martin Wehrle.
Ich weiß eines ganz sicher, Christiane. Das Problem, das Sie da beschreiben, das wird immer, immer größer, wenn nicht darüber gesprochen wird. Und Ihre Kollegin, wie Sie das beschreiben, die blockt ab, die will nicht drüber reden. Vielleicht auch aus gutem Grund, weil sie wirklich intrigiert oder Ihnen Informationen vorenthält. Darum sind Sie gefragt, dass Sie reden. Und wenn das nicht möglich ist mit der Kollegin allein, dann sollten Sie einen Termin ansetzen. Und bei diesem Termin, da sitzen dann Ihr Vorgesetzter, die Kollegin und Sie an einem Tisch. Und dann beschreiben Sie bitte einmal, welche Vorfälle es gegeben hat, ohne jede Anklage. Beschreiben Sie einfach die Sache, welche Informationen Sie nicht erreicht haben und leiten Sie Wünsche daraus ab. Was muss die Kollegin Ihnen an Informationen liefern? Welches Verhalten benötigen Sie, damit Sie sich da wohlfühlen und Ihren Job gut machen können? Und auf der Basis muss es eine Vereinbarung geben, hinter der Ihr Vorgesetzter steht. Und wenn sie dann dagegen verstößt, dann gibt es eine Handhabe, dann können Sie was machen. Aber die Initiative, die liegt jetzt bei Ihnen. Setzen Sie das an. Und ich sage Ihnen, die Situation, die wird sich schnell verbessern.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
In dieser Woche hat die Berliner Ampel grünes Licht gezeigt. Das Programm zur Förderung des Solarausbaus, das soll nun endlich kommen, weil die Regierung lange über das Klimaschutzgesetz gestritten hat, an das das Solarpaket gekoppelt ist, hat sich die Verabschiedung lange hingezogen. Jetzt aber soll alles ganz schnell gehen und das hat man sehr gerne gehört beim Startup Backwind aus Mainz. Denn dort hoffen sie, dass sie mit ihrer Geschäftsidee jetzt bald richtig durchstarten können. Das Unternehmen will nämlich vor allem Mehrfamilienhäuser mit Photovoltaikanlagen ausstatten, was bislang oft sehr schwierig war, weil die bürokratischen Hürden für solche gemeinschaftliche Solarstromprojekte so hoch waren. Doch genau die soll mit dem neuen Solarpaket jetzt fallen. Jutta Kaise hat mit dem Gründer des Solarstartups auf einer Baustelle gesprochen.
Christopher Schmitz steht auf dem Wirtschaftsweg hinter seinem Garten und macht den Einweiser. Die Module für die Photovoltaikanlage der Familie müssen an das Reihenhaus gefahren werden, mit dem Hänger, rückwärts und der Weg ist eng.
Gerade zurück, andersrum einschlagen, stopp, andersrum.
Am Steuer des Wagens sitzt Michael Mirion, der Geschäftsführer des Startups Backwind. Er hat die Photovoltaikanlage für Familie Schmitz geplant und übergibt die Module an die Dachdeckerfirma, die sie montieren wird. Für Christopher Schmitz wird ein Traum wahr.
Ja, es ist eine lange Planungsphase vorausgegangen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn dann zum ersten Mal der Strom vom Dach kommt. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern vor allen Dingen eben auch so ein bisschen zur Energiewende beitragen zu können persönlich. Das finde ich toll.
Michael Mirion kennt das Gefühl. Es war der Startpunkt, sich gemeinsam mit einem Partner selbstständig zu machen und anderen Menschen beim Planen solcher Anlagen zu helfen. Bisher bringen die Geschäftspartner Photovoltaik auf Einfamilienhäuser. Ihr Ziel ist aber, vor allem Mehrfamilienhäuser zu versorgen, große Anlagen auf große Dächer zu bringen. Denn das passiert bisher selten, weil dafür spezielle Expertise nötig ist. Zum Beispiel beim Brandschutz. Und da sieht Backwind eine Marktlücke. Aktuell laufen Einstellungsgespräche mit Elektrikern und Heizungsbauern, um zukünftigen Kunden noch mehr Fachwissen zu bieten, aus einer Hand. Außerdem setzen sie Hoffnungen in das Solarpaket der Bundesregierung, das die Rahmenbedingungen erleichtern soll. Nur neue Gesetze müssen erst ausgelegt werden, meint Firmengründer Michael Mirion.
Man wird mit den Netzbetreibern sprechen müssen, wie dann die konkreten Lösungen aussehen für solche Mehrfamilienhäuser. Man wird mit den Wohnungseigentümergemeinschaften, sprich mit den Verwaltern sprechen müssen. Und dann wird das natürlich eine gewisse Zeit lang dauern, aber es wird ganz viele Optionen geben.
Martin Kassler, Geschäftsführer des Bundesverbands der Immobilienverwalter, sagt, das Solarpaket allein reiche nicht. Auch das Wohnungseigentumsgesetz müsse geändert werden, damit Eigentümergemeinschaften auch virtuell über solche Projekte entscheiden könnten.
Weil in der Regel gibt es nur einmal im Jahr eine Präsenzversammlung bei Eigentümergemeinschaften und damit bekommen sie selten die Fördermittel, die zeitlich begrenzt sind. Und genau hier bei Photovoltaik geht es um schnelle Beschlüsse, geht es um die schnelle Energiewende und deswegen brauchen wir die virtuelle Versammlung als Option.
Familie Schmitz aus Mainz muss sich über solche Fragen keine Gedanken machen. Für ihr Reihenhaus konnten sie allein entscheiden. Die Halterung der Photovoltaikanlage wird schon zwischen den Dachziegeln befestigt. Christopher Schmitz freut sich aber, wenn eine eigene Stromproduktion bald auch für Mehrfamilienhäuser einfacher wird.
Ich glaube, im Rahmen der dezentralen Energieversorgung muss auf jedes Haus idealerweise eine Solaranlage. Und wenn das jetzt in Zukunft mit weniger bürokratischem Aufwand möglich ist, dann ist das natürlich eine gute Sache.
Für die Umwelt und vielleicht auch für das junge Unternehmen Backwind aus Mainz. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Haar.
Eins gehört. SWR1.